Aus der Serie Ungeschriebene Aufsätze. Was Schüler und Schülerinnen schreiben würden, wenn sie sich trauen würden, das zu schreiben, was zu schreiben sie sich nicht trauen. Das Aufsatzthema: Unser Ferienlager. Als wir am 19. Juli 1999 aufbrachen, um 3 Wochen Ferien im Camp zu verbringen, schien alles gut vorbereitet, geplant und durchdacht zu sein. Unser Ziel war eine Jugendherberge im Allgäu, nahe dem Ort Langenwang. Die Reise mit dem Zug begann am Montag sehr früh. Bereits um 5 Uhr trafen wir uns am Bahnhof. Die Fahrt war eher langweilig. Wir versuchten, uns die Zeit so gut wie möglich zu vertreiben. Wir waren 10 Jungen und 12 Mädchen. Alle zwischen 14 und 16 Jahre alt. Als Betreuer fuhren der Pfarrer Münchmann, die Katechetin Sondersen und der Jugendpfarrer Schneider sowie die Kindergärtnerin Walper mit. Vor allem Frau Walper ging uns von Anfang an auf die Nerven. Sie konnte ja vielleicht nichts dafür, dass sie nur Ideen hatte, die wahrscheinlich selbst Kleinkindern nur ein müdes Gähnen entlocken würden. Aber andererseits hätte sie sich ja ruhig vor der Reise mal ein paar Informationen einholen können, was man mit Jugendlichen, die 12 Stunden in einem Zug gesperrt sind, anfangen kann. Als sie kurz hinter Probstzeller mit dem Einfall glänzte, wir könnten einen Eierlauf durch den Wagen veranstalten, beschlossen wir, sie loszuwerden. Das setzten wir auch wenige Minuten später in die Tat um. Sonja, die 15-jährige Tochter des Pfarrers Münchmann, schmierte sich auf der Toilette etwas Ketchup ins Gesicht. Ramona ging zu Frau Walper, beugte sich zu ihr hinunter und flüsterte: Ich glaube, mit Sonja ist was passiert. Können Sie mal kommen?" Sofort stand die Kindergärtnerin auf und folgte Ramona zur Toilette. Die übrigen Erwachsenen bemerkten nichts davon, da sie über Landkarten gebeugt Pläne für Ausflüge schmiedeten. Fredi und ich standen an der Zugtür bereit. Zu unserem Glück war dies einer von den altmodischen Zügen, bei denen die Türen während der Fahrt nicht verriegelt sind. Als Frau Walper sich über die am Boden liegende, anscheinend blutverschmierte Sonja beugte, öffnete ich die Türe und Freddy schubste unsere Betreuerin gekonnt aus dem Zug. Sonja wusch sich und wir gingen zurück zu den anderen. Natürlich wurde der halbe Zug auf den Kopf gestellt, das Bahnpersonal alarmiert, am nächsten Bahnhof gab es einen verlängerten Aufenthalt, Passagiere wurden befragt, sogar der Gepäckwagen durchsucht. Frau Walper blieb verschwunden. Niemand hatte eine Ahnung, wann sie zuletzt gesehen worden war. Die Vermutungen umschlossen die Bandbreite von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Die Bahnfahrt war schon etwas weniger langweilig geworden. Es gab ein paar Diskussionen, ob die Reise wegen des Verschwindens der Betreuerin abgebrochen werden sollte, aber da wir alle versprachen, vernünftiges, folgsames und mustergültiges Verhalten an den Tag zu legen, änderte sich nichts. Die ersten 2 Tage im Allgäu verbrachten wir mit dem Erkunden der Umgebung. Die Abende waren recht kurzweilig, da vor allem Jugendpfarrer Schneider tolle Ideen, zum Beispiel für Rollenspiele, wirklich schwierige Rätsel, interessante Diskussionen und Ähnliches entwickelte. In den Nachmittagsstunden des Donnerstag kam telefonisch die Nachricht, dass Frau Walpers Leiche gefunden worden war. Man untersuchte noch, ob Selbstmord oder ein Unglück die Ursache ihres Ablebens gewesen war. Wir legten am Abendbrottisch eine andächtige Schweigeminute für die Verblichene ein und Münchmann sagte ein paar andächtige Worte, was er, schließlich ist das Teil seines Berufes, sehr gekonnt bewerkstelligte. Am Freitag fuhren wir mit einem Bummelzug nach Oberstdorf, um das Nebelhorn zu besteigen. Hier wurden wir Johanna los. Johanna war die Einzige, die nichts davon wusste, warum Frau Walper nicht mehr bei uns war. Man konnte Johanna nicht trauen. Sie war eine chronische Miesmacherin, quengelte ständig über irgendwas. Wehe Füße, juckende Mückenstiche, fades Essen, harte Matratzen, rüpelhafte Jungen, dämliche Mädchen, schlechtes Wetter. Den Erwachsenen gegenüber war sie eine so schleimige Arschkriecherin, dass es selbst den Betreuern zuwider war, mit ihr zu tun zu haben. Sie erzählte trotzdem ungefragt, was keiner der drei Betreuer wissen wollte. Peter hat hinter dem Haus geraucht, Ramona hat Kondome in ihrem Koffer, Friedrich und Johann, ja, das bin ich, sind um Mitternacht aufgestanden und haben im Fernsehen einen Sexfilm angeschaut. Sie hielt sich auch bei der Bergwanderung abseits, trottete der Gruppe hinterher und gab unfreundliche Antworten, wenn man sie in ein Gespräch einbeziehen wollte. Ich meine, wir haben es wirklich versucht, aber sie wollte eben Außenseiterin sein und bleiben. Der Wanderweg auf das Nebelhorn ist vielfach gewunden, sodass man immer nur ein Stück überblicken kann. Peter und Friedrich ließen sich ein wenig zurückfallen, waren dann am Ende der Gruppe. Allerdings noch vor der missmutig bergaufstapfenden Johanna, die stur auf den Weg starrte und kein Auge für die Landschaft hatte. Die beiden Jungen verschwanden hinter einem Gebüsch und ließen Johanna vorübergehen. Dann holten sie sie leise ein, stülpten ihr einen Rucksack über den Kopf und fesselten sie in Windeseile mit zwei Gürteln. Es war wichtig, dass sie nicht mitbekam, wer sie überfiel, denn wir hatten nicht vor, sie aus dem Leben an und für sich zu verabschieden. Sie sollte uns nur nicht mehr auf die Nerven gehen. Friedrich erzählte mir später, dass sie noch nicht einmal geschrien habe. Die beiden trugen sie ein Stück in das Unterholz hinein, um vor den Blicken eventuell vorbeikommender Wanderer geschützt zu sein. Durch einen kräftigen Schlag mit einem stabilen Ast brach Peter ihr den linken Unterschenkel. Wir waren übereingekommen, dass dies die humanste Möglichkeit war, da ein gebrochenes Bein in der Regel gut verheilt und eine eventuelle Narbe dort weniger stört als am Arm. Einen weiteren Schlag bekam sie auf den Kopf, der immer noch im Rucksack steckte. Da die beiden ja Gürtel und Rucksack wieder mitnehmen mussten, war es wichtig, dass Johanna bewusstlos war und niemanden erkennen konnte. Schließlich nahmen die Jungs Johannas Umhängetasche, verstreuten den Inhalt, das Bargeld, nämlich spärliche 14,35 Mark, nahmen sie mit, damit ein Raubüberfall eine plausible Erklärung blieb. Niemand war bereit gewesen, eine auch nur versuchte Vergewaltigung vortäuschen zu wollen. Abgesehen von den vielfältigen Hinweisen, die Kriminalisten aus Spermaspuren gewinnen können, schien es uns sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand auf dieser Welt beim Anblick dieses pummeligen, pickeligen, unausstehlichen Mädchens erotische Gelüste empfinden konnte. Aus der Bergwanderung wurde, sobald das Verschwinden von Johanna bemerkt worden war, eine wunderbar aufregende Suchaktion. Wir hatten es bis zum Gipfel geschafft, dort versammelten wir uns für ein Gruppenfoto und endlich stellte Pfarrer Münchmann das Fehlen eines seiner Ferienschäfchen fest. Natürlich wusste niemand, wann und wo uns unsere Kameradin abhanden gekommen war. Leid tat mir nur Schneider, der sich bitterste Vorwürfe machte, nicht das Ende der Gruppe im Auge behalten zu haben. Wir suchten den ganzen restlichen Tag. Außer uns suchte dann nach ein paar Stunden auch die Bergwacht, ging Abend, bevor die Dämmerung einsetzte, sogar mit zwei Hubschraubern. Friedrich und Peter durchkämmten buchstäblich jeden Quadratmeter des Dickichts, in dem sie Johanna zurückgelassen hatten. Aber sie war nicht mehr dort. Den Ast fanden sie, aber von Johanna keine Spur. Unserem Ferienlager drohte das vorzeitige Ende. Wir besprachen die Lage am Samstag nach dem Frühstück. Die Pfarrer Münchmann und Schneider plädierten für eine sofortige Abreise. Frau Sondersohn und wir waren dagegen. Johanna war nicht gefunden worden, in kein Krankenhaus eingeliefert. Ihre Eltern waren, so erfuhren wir, auf dem Weg nach Langenwang. Sie flogen von Berlin nach München, von dort aus fuhren sie mit einem Mietwagen. Als sie nach dem Mittagessen eintrafen, gab es noch immer keine Nachricht von ihrer Tochter. Immerhin kamen wir gegen Abend überein, die Reise nicht abzubrechen. Johannas Eltern gaben mit ihrer Meinung, man könne nicht 21 jungen Leuten die Ferienfreude nehmen, weil ein Mitglied der Gruppe verschwunden sei, wohl den Ausschlag. Johanna war, erzählten ihre Eltern, schon zweimal durchgebrannt und nach ein paar Tagen wieder aufgetaucht. Den Rest unserer Reise muss ich nun, da ich ja einen Aufsatz und keinen Roman zu schreiben habe, in Kürze schildern. Wir unternahmen noch einige ereignislose Ausflüge. Das Wetter blieb angenehm und die Verpflegung war, das ist nun mal so bei einem Ferienlager, nicht jedermanns Geschmack. Auch die Rückfahrt verlief ohne Zwischenfälle. Alles in allem war unser Ferienlager jedoch weit interessanter gewesen, als wir zu Beginn angenommen hatten.